beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs Verbietet das Bauen.
Hallo und willkommen. Hier sind Daniel Fuhrhopp und Christina Kleinheinz, die Leiterin des Stadtplanungsamtes von Bottrop. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Fuhrhopp.
Jetzt wollen wir doch mal aus dem wahren Leben hören. Wir haben so viel gesprochen. Ich habe mit vielen anderen gesprochen. Stadtplanern, Raumplanern, Theoretikern, sage ich jetzt einfach mal. Meine ich jetzt nicht negativ, wie es denn eigentlich sein sollte mit der Entwicklung der Städte. Und auch auf manchen Tagungen, Symposien treffen dann Praktiker mit Wissenschaftlern zusammen und unterhalten sich darüber, dass Zersiedelung schlecht ist, dass man doch wirklich in Städten auch wie Bottrop hier, wo wir hier sind, die nicht so wachsen und boomen, dass da doch jetzt man eigentlich sich konzentrieren müsste auf Umbau und auf die Weiternutzung von leerstehenden Gebäuden. Und Neubau ist da doch gar nicht mehr nötig. Und jetzt sind wir aber im wahren Leben und in der Praxis. Und jetzt frage ich Sie, Frau Kleinheinz, komischerweise kann man doch feststellen, dass auch in diesen Regionen hier auch immer wieder neu gebaut wird und auch immer neue Flächen für Gewerbe oder Wohnen ausgewiesen werden. Wie kommt's?
Also ich glaube, es ist ja in jedem Fachbereich so, dass die reine Lehre und die Praxis dann doch immer ein bisschen voneinander abweichen. Es ist durchaus so, dass wir nicht nur in Bottrop, sondern in der Region, aber in Bottrop, glaube ich, durch dieses Projekt Innovation City ganz speziell das Thema Reduzierung des Flächenverbrauchs, nicht allzu viel zusätzliche Fläche zu verbrauchen, immer auf der Tagesordnung haben. Aber wie so oft steckt der Teufel dann im Detail. Der Flächennutzungsplan hat durchaus eine Reihe noch Bauflächen dargestellt. Da ist genau ermittelt worden, welche Bedarfe gibt es noch, wie viele Bauflächen werden in den nächsten 10, 20 Jahren noch gebraucht. Und dadurch werden natürlich ab und zu auch noch ein paar neue Bauflächen entwickelt. Aber man muss zum Beispiel wissen, dass wir vor 10 Jahren, als wir den Flächennutzungsplan neu aufgestellt haben, 50 Hektar weniger Baufläche in dem neuen Flächennutzungsplan hatten, als in dem vorhergehenden. Also das Ziel, weniger Flächen zu verbrauchen, spiegelt sich dadurch im Flächennutzungsplan auf jeden Fall wieder, auch wenn man manchmal vor Ort dann in irgendeinem Hintergelände, zum Beispiel im Block-Innenbereich, nochmal zusätzliche Bauflächen entwickelt. Das sind die Bedarfe, die damals vor 10 Jahren, als der Flächennutzungsplan aufgestellt worden ist und übrigens 5 Jahre später oder 6, 7 Jahre später nochmal überprüft worden sind, die durchaus noch gesehen werden an neuen Bauflächen.
Ja, jetzt soll man ja nicht gegen Fortschritte etwas sagen, die dann zweifellos natürlich Fortschritte sind und das immer am Ideal messen. Andererseits tue ich es natürlich jetzt doch und sage, ja gut, aber selbst wenn weniger potenzielle neue Baugebiete ausgewiesen werden, warum denn überhaupt noch? Also ich habe manchmal den Eindruck, Innovation City, werde ich ja auch mit dem Oberbürgermeister noch drüber sprechen. Da passieren dann gute Sachen, aber parallel wird dann in anderen Ecken der Stadt trotzdem auch wieder was neu ausgewiesen. Also wenn ich mir das jetzt im täglichen Leben vorstelle, warum denn überhaupt? Also wieso können Sie nicht sagen, in so einer großen Stadt, ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass da doch mehrere Ecken sind in Bottrop, wo die eigentlich nicht voll ausgenutzt sind, die vielleicht gar nicht genutzt sind. Und warum ist es nicht einfach möglich, wenn irgendein Unternehmen umsiedeln möchte, irgendwo anders hin möchte oder wenn Menschen umziehen möchten, wohnen, also egal ob Wohnen oder Gewerbe, dann zu sagen, hallo, wir haben doch schon was.
Ja, ja. Also ich glaube, man muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen Wohnen und Gewerbe. Also bei den Wohnbauflächen haben wir tatsächlich die Situation, dass die Bevölkerungszahl sich zwar verringert, in Bottrop Gott sei Dank nicht so gravierend wie teilweise in Nachbarstädten, aber es werden auch in Bottrop etwas weniger Einwohner. Aber wenn man jetzt Bottrop und auch das Ruhrgebiet vergleicht mit anderen Städten ähnlicher Größenordnung, wohnen bei uns die Leute nach wie vor auf etwas weniger Fläche. Und da gibt es Nachholbedarf. Und es gibt auch teilweise, also ist hier in der Region so, dass die Kinder etwas länger zu Hause wohnen und noch eigene Haushalte gründen. Auch da gibt es einen gewissen Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Städten. Und daraus errechnet sich dann und ergibt sich auch tatsächlich eben ein Bedarf, zusätzliche Wohneinheiten zu schaffen, obwohl die Einwohnerzahl zurückgeht. das haben wir eben im Flächennutzungsplan erstmal pauschal oder schematisch berechnet, theoretisch berechnet. Ne, wenn wir uns jetzt an Nordrhein-Westfalen Durchschnitt angleichen würden, wie viel Baufläche bräuchten wir dann noch? Haben geguckt, was ist die mittlere Dichte, die wir hier in Bottrop haben, und haben das dann umgerechnet und kamen doch auf eine ganz erhebliche Hektarzahl, die wir noch bräuchten. Haben, weil schon klar ist, dass man das ja strukturiert machen muss, dass man nicht, wenn man zu viele Flächen gleichzeitig im Flächennutzungsplan darstellt und mal an der einen, mal an der anderen Stelle anfängt, dann zerfasert die Stadt, sodass wir also im Flächennutzungsplan weniger zusätzliche Bauflächen dargestellt haben als im Regionalplan, also das wurde auch auf regionalplanischer Ebene ermittelt, als im Regionalplan noch als Ansiedlungsfläche drin war. Das heißt, auch da sind wir schon etwas zurückgegangen bei der Wohnbaufläche. Das hat dann dazu geführt, dass bei der Überprüfung des Flächennutzungsplans wir gemerkt haben, trotz der zurückgehenden Einwohnerzahl haben wir noch nicht zu viel Fläche dargestellt. Im Regionalplan könnte das sein, dass da jetzt bei der Neuaufstellung etwas zurückgenommen wird. Im Flächennutzungsplan, dadurch, dass wir nicht alle Potenzialflächen aus dem Regionalplan dargestellt haben, passt das nach wie vor ganz gut.
Das haben Sie so geschildert. Ich wollte auf diesen Punkt mal kurz eingehen, den Sie genannt haben. Ja, der Flächenverbrauch pro Person liegt hier etwas niedriger als in anderen Städten. Ja, da könnte man doch eigentlich sagen, ja prima, ist ja wunderbar. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in dieser Diskussion um Wohnfläche pro Person oder um Flächenverbrauch pro Tag und Hektar und was auch immer, dass das so ein bisschen so hingenommen wird, als sei es nun mal so. Und wenn es aber doch einfach mal nicht so ist, ist es doch eigentlich gar nicht schlecht. Also man muss doch nicht einem möglichen Bedarf immer, sagen wir schon, vorauseilend eine Fläche geben, um zu sagen, ja so, selbst wenn man sich bemüht, das klein zu halten.
Das erinnert mich an eine Diskussion, die wir auch im Studium oft geführt haben. Wenn wir als Fachleute erkennen, dass es nicht so gut ist, wenn jeder mehr als 40 Quadratmeter Wohnfläche für sich hat, die Menschen das aber gerne möchten und sobald sie es sich leisten können, auch versuchen zu erreichen. Was gibt uns das Recht, denen jetzt zu sagen, ihr dürft jetzt aber nicht auf 40 Quadratmeter pro Person wohnen, weil es eben zusätzliche Flächen braucht oder sonst irgendwas? Ich selber wohne auch auf mehr als 40 Quadratmeter Fläche, kommt noch dazu. Na, also das entwickelt sich einfach so. Wenn ich in Bottrop diese Flächen nicht ausweise, wenn Familien sagen, wir würden gerne nach Bottrop ziehen, aber wir finden hier kein Grundstück, dann ziehen sie eben nach Dorsten, wo sie ein Grundstück finden. Ne? So, also das ist schon die Idee, den Menschen, die gerne in Bottrop wohnen wollen und die eine bestimmte Vorstellung haben, wie sie wohnen wollen, das auch zu ermöglichen. Das steckt da natürlich dahinter. Und wir versuchen aber eben dadurch, dass wir möglichst viel dieser Flächenpotenziale in bebauten Bereichen auch dargestellt haben, also eher so in beim Thema Nachverdichtung. Auch da könnte man noch stundenlang erzählen, weil das durchaus ja auch zwei Seiten hat, auch aus ökologischer Sicht zwei Seiten hat. Ne, ist eine Nachverdichtung besser als auf der grünen Wiese bauen oder muss ich in einem verdichteten Bereich nicht auch kleinere Grünflächen eher erhalten, als sie zuzubauen? Da gibt es ja immer wieder streitende Positionen. Also wie gesagt, das Ziel steckt schon dahinter, dass man den Menschen, die gerne in Bottrop wohnen wollen, auch die Möglichkeit bietet, so zu wohnen, wie sie das gerne möchten.
Jetzt nehme ich mal an, dass Bottrop wie andere Städte auch eine sich verändernde Struktur der Familien hat, dass halt auch da immer mehr kleinere Haushalte entstehen und die 4-, 5-, 6 Personen Haushalte es eben immer weniger und irgendwann fast gar nicht mehr gibt. Gibt es denn etwas, was die Stadt Bottrop tut, um dieser Veränderung in der Art des Zusammenlebens damit umzugehen? Also in dem Sinne, ich habe manchmal den Eindruck, es gibt hier und da mal Wohnprojekte, aber das sind dann so Wohnprojekte Einzelfälle von ein ganz paar engagierten Leuten, die irgendein Mehrgenerationen-Projekt machen oder vielleicht eben Studenten und Ältere, wie auch immer. Also es gibt solche Wohnprojekte, wo nicht Kernfamilien, sage ich mal, auf verschiedenste Arten und Weisen zusammenwohnen. Ich habe häufig den Eindruck, das sind einzelne engagierte Leute, die das machen und es ist nicht ganz so im Fokus der Politik, so etwas wirklich auf einer breiteren Ebene zu fördern, weil dann wären wir ja in der Richtung unterwegs, dass man sagt, aha, wenn okay, Kernfamilie werden wir nicht mehr herstellen können, dass alle so leben wie früher, das ist nun mal nicht so, aber wenn, ist es nicht möglich oder was tut die Stadt Bottrop, sage ich mal, auch solches Zusammenleben auf verschiedene Art und Weise zu unterstützen?
Ja. Also wir beobachten schon, dass wir in unseren früheren klassischen Bebauungsplänen, wo dann Einfamilienhäuser und Doppelhäuser zum Beispiel festgesetzt sind, dass da überwiegend junge Familien auch wirklich hinziehen. Also die gibt es schon noch, diese klassische Kernfamilie. Das heißt, wenn man solche Flächen hat und ausweist, hat man auch eine Chance, junge Familien in die Stadt zu holen. Das steckt natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, aber das ist eigentlich die eine Seite. Das Bereich, wo wir nach wie vor Bedarf sehen, wo wir erkennen, wenn das angeboten wird, wird es auch angenommen. Die andere Seite ist aber schon auch der demografische Wandel, den wir in Bottrop natürlich auch haben, mit Verschiebung im Alter nach oben, also mehr ältere Menschen. Das heißt, das Thema Altenwohnen, das Thema anstellen, barrierefreie Wohnungen zu errichten, die so integriert sind, dass man auch mit dem Rollator noch mal zu Fuß einkaufen gehen kann zum Beispiel. Das ist durchaus auch ein Thema. Das ist auch ein Thema, was auch die Bauträger aufgreifen. Also wir haben schon durchaus häufig in den richtigen Lagen, die ich eben gerade beschrieben habe, genau solche Anfragen von Unternehmen, die eben barrierefreie Wohnungen bauen wollen, die teilweise auch Fördermittel für altengerechte Wohnungen in Anspruch nehmen. Das ist dann sozusagen die andere Ende der demografischen Palette. So diese beiden Seiten finden eigentlich beide statt. Und wir versuchen, wenn wir denn mal einen neuen Bebauungsplan für Wohnbauflächen machen, wir haben zum Beispiel jetzt zwar einen Plan, der fertig ist, einen, der gerade in der Erarbeitung ist, wo aufgegebene Sportplätze neu bebaut werden sollen. Da bemühen wir uns immer, eine Mischung festzusetzen, dass wir Baukörper festsetzen, die für kleinere oder je nach Lage auch mal größere Mehrfamilienhäuser geeignet sind und im gleichen Bereich aber auch Einfamilienhäuser möglich sind, sodass wir versuchen, auch auf so kleinen Flächen immer beides anbieten zu können. Dass sowohl barrierefrei natürlich bei Geschosswohnungsbau inzwischen Standard beim Neubau barrierefreier Geschosswohnungsbau entstehen kann, als auch Einfamilienhäuser für junge Familien entstehen können.
Also bei den Wohnformen jetzt noch über diese verschiedenen Typen hinaus, also das Einfamilienhaus, in dem die Familie lebt, werden ja auch immer wieder mal welche frei, so ist es ja nicht, gibt es ja auch einen gewissen Wandel. Ja. Und andererseits jetzt das reine Alter und nur die Frage, gibt es barrierearme zumindest Wohnungen? Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, auf den ich auch hinaus wollte, also dieses wirklich Wohnprojekte gemeinsam wohnen. Und da gibt es in der Richtung denn Initiativen. Also ich sage mal, ein Beispiel gibt es ja häufig in vielen Städten, dieses Wohnen gegen Hilfe, nicht? Dass also irgendjemand organisiert, manchmal die Stadt, manchmal das Studentenwerk, dass doch Studierende gibt es ja hier auch, mit Älteren, bei Älteren wohnen und dann halt wenig Geld zahlen und dementsprechend aber stattdessen ein bisschen helfen. Ja. Solche Geschichten gibt es ja auch.
Was Also genau dieses Thema kenne ich jetzt nicht in Bottrop, aber wir haben zum Beispiel in einem Bereich, wo die städtische Wohnungsbaugesellschaft so ein kleines Quartier im Eigentum hat und gerade dabei ist, es komplett zu sanieren. Das waren auch so Gebäude, die, ich glaube, Anfang der 70er Jahre entstanden sind. In Bottrop heißt das Hochhäuser. Nach dem Gesetz waren es keine Hochhäuser, waren 7 Geschosse. aber gehörten zu den höheren Gebäuden in Bottrop. 2 sind abgebrochen worden und 3-geschossig neu gebaut worden. Und in den übrigen Bereichen ist eine 4-geschossige Bebauung vorhanden. Die wird renoviert, saniert, umgebaut. Und in dieser Struktur, in diesem kleinen Quartier wird jetzt genauso, jetzt nicht mit Studenten, aber das sogenannte Bielefelder Modell realisiert, dass also eine Wohnung für Betreuung zur Verfügung gestellt wird und dass die Menschen, die da wohnen, je nach Bedarf eben betreut werden können. Wie gesagt, das ist, glaube ich, inzwischen ein bisschen bekannt, dieses Bielefelder Modell. Das wird da jetzt also gezielt von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft auch realisiert.
Wo Sie das Wort Mischung erwähnt haben, Sie haben das jetzt in dem Zusammenhang benutzt, einfach verschiedene Typen von Wohnbauten. Aber es gibt ja auch diese das klassische Thema sozusagen der Mischung der Funktionen, wie es in der Charta von Athen noch hieß, von 1933 und wo doch immer wieder, auch wieder jetzt die Theorie und die Praxis mal, in der Theorie eigentlich jeder sagt, Mensch, was man sich da mal vor mittlerweile 80 Jahren gedacht hat und was unsere Städte prägt bis heute, dieses Ideal Wohnen und Gewerbe und Verkehr, das wird alles getrennt. Wir haben die autogerechte Stadt und links haben wir Gewerbe und rechts haben wir Wohnen. Und wunderbar, also haben wir links eine monotone Bürosiedlung und rechts eine monotone Wohnsiedlung. Ja, wunderbar, das ist ganz, das war jetzt Ironie. Nein, wie sieht es denn im täglichen Leben, sage ich jetzt mal, aus? Also eine Mischung nicht nur von Wohntypen, sondern eben auch zu sagen, na gut, im Rahmen unseres Planungsrechts von Anfang an zu sagen, es wird nicht ein reines Wohngebiet ausgeschrieben. Ich möchte eine Sache noch kurz anfügen. Vor ein paar Monaten war im Deutschen Architektenblatt eine kleine Statistik, wie wird denn heutzutage, wie werden Wohn- oder Gewerbegebiete ausgeschrieben? Und das habe die exakten Zahlen zwar nicht im Kopf, aber es war ganz klar so, dass ein erschlagend großer Anteil nach wie vor reines Wohn- oder reines Gewerbegebiet ist, was heutzutage in Deutschland ausgeschrieben wird und nur ganz selten mal ein Mischgebiet. Wie sieht das denn in Bottrop aus?
Ja. Wenn Sie nur auf die Bebauungspläne gucken würden, was wir ausweisen, käme dasselbe raus. Das hat aber einen ganz bestimmten Hintergrund. Also reine Wohngebiete setzen wir überhaupt keine fest. Weil reines Wohngebiet wäre wirklich nur Wohnen und inzwischen dürfte auch ausnahmsweise ein Kindergarten dort gebaut werden, aber es dürfte nicht mal ein Kiosk hin oder ein Friseur oder Ähnliches. Das setzen wir überhaupt nicht mehr fest. Es gibt ja die Kategorie allgemeine Wohngebiete, wo eben auch nicht störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zulässig sein können. Das ist, wenn wir Wohngebiete ausweisen, Standard. Gewerbegebiete weisen wir natürlich auch aus, teilweise auch in neuen Bebauungsplänen. Mischgebiete weisen wir ausgesprochen selten aus. Und wenn, dann nur mit sehr konkreten Regelungen, wo in diesem Mischgebiet gewohnt und wo in diesem Mischgebiet Gewerbe zu betreiben ist, gewohnt werden darf und Gewerbe zu betreiben ist. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dadurch, dass in Mischgebieten auch gewohnt werden darf, steigen sofort die Grundstückspreise auf Wohnpreisniveau, Wohngrundstückniveau. Und ein Gewerbebetrieb kann sich das dann nicht mehr leisten. Und dann entwickeln sich die festgesetzten Mischgebiete eigentlich zu reinen Wohngebieten. Und da gibt es dann Rechtsprechung, den letzten beißen die Hunde, weil wenn da nur noch gewohnt wird, dann gilt alles, was an Emissionsrecht für dieses Mischgebiet gilt, gilt dann nicht mehr, sondern dann muss plötzlich der Gewerbebetrieb, der vielleicht im Gewerbegebiet neben diesem Mischgebiet ist, muss seine Emissionen reduzieren, damit in dem festgesetzten Mischgebiet, wo aber nur gewohnt wird, die Wohnwerte eingehalten werden, die Richtwerte fürs Wohnen eingehalten werden. Und damit das nicht passiert, muss man dann immer bei einem Mischgebiet, wenn das zur Hälfte oder zu zwei Dritteln mit Wohnen gefüllt ist, dann sagen, jetzt darf aber nur noch Gewerbe hin, damit das kein reines Wohngebiet wird. Das ist also in der Praxis ausgesprochen schwierig und deswegen machen wir solche, wenn wir solche wirkliche Mischnutzung wollen, also Betriebe, wo die Betriebsleiter wohnen und wo vielleicht auch mal ein Beschäftigter nebendran wohnt oder so, dann setzen wir Gewerbegebiet fest und regeln aber, dass in diesem Gewerbegebiet allgemein zwei Wohnungen pro Betrieb zusätzlich sind oder eine Wohnung pro Betrieb, die ja eigentlich im Gewerbegebiet nur ausnahmsweise zulässig ist, dass die allgemein zulässig ist und versuchen darüber so eine Mischung zu erreichen, wie gesagt, weil sonst in einem festgesetzten Mischgebiet hat man schneller, als man gucken kann, ein reines Wohngebiet, weil die ersten 20 Grundstücke nur mit Wohnungen bebaut werden und das ist ja zulässig im Mischgebiet, das kann ich ja nicht ablehnen, wenn so ein Bauantrag kommt. Und um das zu verhindern, muss man so ein bisschen in die Trickkiste greifen, wenn man tatsächlich eine Mischung haben will.
Ich merke schon, wir sind im Ruhrgebiet, es gibt wirklich noch Gewerbe, störendes Gewerbe, sag ich mal. Denn klar, in Deutschland sind ja, weiß ich nicht, ein paar 70% Dienstleistungen. Das heißt, ich bin ja selber seit ein paar Jahren in Oldenburg und selbst in Berlin, wo ich lange war, gibt es auch noch Industrie, ich will jetzt nichts sagen. Aber so das typische Bild heutzutage ist ja, dass gearbeitet wird in Dienstleistungen aller Art, in Büros. Das heißt, und selbst bei kleinen Handwerksbetrieben, also das heißt, es gibt sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die ja nun eben nicht stören und wo das jetzt kein keine besonderen Emissionen gibt und auf die man achten müsste. Und in dem Sinne dachte ich jetzt mal an Tübingen, französisches Viertel, nicht? Neulich auch im Gespräch mit dem Roland Stimpel fiel das so, ja Mensch, die haben es doch gemacht, die haben doch tatsächlich im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, muss man allerdings dazu sagen, dafür gesorgt, dass in den Wohnhäusern, die hauptsächlich dem Wohnen dienen, aber die Erdgeschosszonen eben nicht Wohnen sind und da ja, also verschiedene Arten von Gewerbe sich angesiedelt haben. Da ist auch mal ein Kindergarten dabei, da ist auch mal ein Laden dabei, gar nicht so häufig. Und da sind eben Gewerbebetriebe, naja, also wirklich so ganz kleine Handwerksbetriebe mal oder eben die Freiberuflerbüros von Architekten etc. Und letzten Endes finde ich das Ergebnis ganz angenehm und gelungen, weil es eben keine reine Wohnsiedlung ist, wo ein Vorgarten neben dem anderen ist und naja, nicht. Und ich weiß eigentlich, ob Bottrop, ich kann mir vorstellen, das ist also klar, okay, ich höre, interessiert, dass es hier weiterhin auch das klassische Gewerbe gibt, wo man aufpassen muss, dass die noch arbeiten dürfen. Aber gibt es denn nicht auch hier Arten von Gewerbe, die eben sozusagen, wie jetzt gerade beschrieben, mehr so im Sinne unserer Dienstleistungsgesellschaft sind und wo das nicht so ein Problem gäbe?
Gibt es natürlich auch in Bottrop. Also es ist schon richtig, dass im Ruhrgebiet insgesamt und in Bottrop eben genauso der Dienstleistungssektor wächst, aber nicht das Maß hat wie in anderen Großstadtregionen. Das Ruhrgebiet ist nach wie vor wirklich eine Arbeitsregion mit, wir haben wirklich Industrieflächen und wir haben auch noch Nachfrage nach wirklich Industrieflächen, wo es dann wirklich so laut ist und so stinkt, dass man nicht in der Nähe wohnen kann. So. Aber es ist schon auch in Bottrop so, dass deutlich weniger als die Hälfte der Arbeitsplätze, die wir hier haben, in klassischen Gewerbe- oder Industriegebieten liegen. Also in der Innenstadt zum Beispiel, also Bottrop hat eine Innenstadt, wo sehr viel gewohnt wird. In den Obergeschossen in der Innenstadt sind in der Regel Wohnungen und nicht Büros. Sodass wir da diese Mischung im Erdgeschoss eben Einzelhandel, in den Obergeschossen Wohnen und hin und wieder in den Obergeschossen Büros oder Arztpraxen. Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz klassische Mischung, die wir eben wirklich im Kern der Stadt haben, wo in anderen Städten gar keine Wohnungen mehr sind, weil die Preise so ein Niveau haben, dass man da auch nicht mehr wohnen kann. So eine Art von Mischung haben wir auf jeden Fall in der Innenstadt, auch in den einzelnen Stadtteilzentren. Wir haben ja eine ganz ausgeprägte Stadtteilkultur in Bottrop oder überhaupt im Ruhrgebiet, sodass die einzelnen Stadtteile auch jeweils kleine Zentren mit Marktplätzen haben, wo eben Einzelhandel, Büronutzung und Wohnnutzung drumherum ist oder Dienstleistung und Wohnnutzung drumherum ist. Also in solchen etwas verdichteteren Bereichen gibt es diese Mischung schon. Sobald man diese Kernbereiche, diese Stadtteil und Stadtmitte und Stadtteilzentren dann verlässt und so in den Kreis drumherum gibt, da haben wir tatsächlich sehr schnell Einfamilienhausgebiete. Also wir haben wenig von diesen klassischen Gründerzeitvierteln oder so, wo so eine Struktur gut möglich wäre, sondern wir haben dann, abgesehen von den Kernen, eigentlich auch überwiegend Einfamilienhausgebiete, die traditionell auch als Bergarbeitersiedlungen viel entstanden sind. Und in den Strukturen haben wir natürlich auch eingestreute Büros, was Sie eben sagten, ne? Architekturbüro oder auch mal ein Friseur oder ein Kiosk sind da natürlich auch überall eingestreut. Aber da haben wir einfach von der Dichte und von der Geschossigkeit gar nicht die Struktur, um da mal wirklich eine Büronutzung zum Beispiel unterbringen zu können.
Also beim Rumradeln neulich, als ich das letzte Mal in Bottrop war, vom Tetraeder aus, bin ich auch an einer dieser wunderschönen Bergmannssiedlungen vorbeigekommen. Wirklich ganz fantastisch. Und da ist es sicherlich bei solchen reinen Wohnhäusern schwer vorstellbar, da was anderes reinzubringen. Manchmal denke ich allerdings bei diesen Nachkriegszeilenbauten, die ja wahrscheinlich auch hier doch einen ordentlichen Anteil der
50er Jahren, 60er auch,
ja. Wo ich manchmal denke, Mensch, in diesen großen Häusern, die sind zwar oft nicht ursprünglich dafür gedacht, aber in den Erdgeschosszonen da spielt immer meine Fantasie manchmal. Ich denke, Mensch, wieso ist es nicht da doch möglich, das Ganze umzunutzen und auch mal kleinere Einheiten von Gewerbe da reinzubringen? Und mein Eindruck ist einfach, dass etwa Wohnungsbaugesellschaften da aber überhaupt keinen Wert drin sehen und kein Interesse dran haben oder so, dass es dann eher daran scheitert als an den realen Möglichkeiten.
Also kann sicher so sein, denn wie gesagt, es sind ja doch in der Regel die sogenannten allgemeinen Wohngebiete, wo man sowas vom Emissionsschutz her machen könnte, ne, wenn es nicht zu laut ist, nicht tatsächlich stört. Aber das ist genau, wie Sie sagen, gerade diese 50er, 60er Jahre Baustrukturen sind in Bottrop ganz überwiegend im Eigentum von Wohnungsbaugesellschaften. Und wie der Name schon sagt, ist deren Thema natürlich, Wohnungen zu bauen und bereitzuhalten und zu vermieten. Und die haben, glaube ich, kein großes Interesse, da gewerbliche Nutzung mit reinzubringen. Sie bieten ja selber teilweise, haben die natürlich in diesen Strukturen ihre eigenen Serviceangebote mit drin, sowas schon. Aber gezielt, dass da gezielt eine gewerbliche Nutzung mit einbezogen würde, ist tatsächlich richtig, habe ich so auch nicht erlebt. Wäre möglich, wäre städtebaulich und planungsrechtlich durchaus möglich.
Nochmal ganz kurz ein letztes Mal vielleicht auf diesen Punkt eingehend, den Sie erwähnt haben, dass Sie dann manchmal eben doch auch kleinere neue Wohngebiete ausweisen, indem es eine Mischung von Wohntypen gibt, und ist da nicht dann eventuell zumindest für diese nicht störenden Gewerbe etwas denkbar, dass man eben wirklich aufs Grundstück bezogen jetzt sagt, also wenn da neu gebaut wird, könnt ihr nicht dann eine Erdgeschossfläche im offenen, mit offenem Charakter anbieten?
Also im Bebauungsplan sowas festzusetzen ist ziemlich schwierig. Wir haben auch, ja gut, diese beiden Beispiele, die ich vorhin erzählt habe, wo es um Sportplätze geht, die neu bebaut werden, das sind ja städtische Grundstücke. Da wäre es einfacher möglich, so eine Auflage zu machen und zu sagen, wenn ihr von der Stadt ein Grundstück kauft, müsst ihr aber im Erdgeschoss dies und jenes anders machen. In der Regel sind es ja oft private Grundstückseigentümer, und da ist der Einfluss schon nicht ganz so groß. Wenn ich ein allgemeines Wohngebiet festsetze, dann darf da alles Mögliche mit rein. Aber wenn es keiner möchte, keiner beantragt, dann kommt es eben nicht da rein. Also, aber eigentlich haben wir es auch nicht ernsthaft verfolgt, auch bei diesen, jetzt bei diesen beiden, in diesen beiden Fällen, wo die Sportplätze bebaut werden. Denn die Sportplätze liegen ja in existierenden, in bestehenden Wohngebieten, wo auch eine Nahversorgung vorhanden ist, wo eine gewisse Mischung, jetzt nicht speziell auf diesem einen Sportplatzgrundstück natürlich, aber in der Umgebung vorhanden ist. In dem einen Fall ist auch eine Kirche direkt nebendran, die hat auch Altenwohnungen und bietet Betreuung an. Ja, also solche Einrichtungen sind, Kindergarten ist direkt daneben, auch ein Tennisplatz, da werden wir noch ein bisschen beim Thema Lärmschutz, also auch da gibt es Schwierigkeiten, ne? Zwischen Tennisspielen und Wohnen muss man gucken, wie dicht darf das, kann das aufeinander sein. Also da ist eine gewisse Infrastruktur auch in der Umgebung vorhanden, und wir setzen da, wie gesagt, ein allgemeines Wohngebiet fest, aber ich rechne ehrlich gesagt kaum damit, dass jemand sagt, ich kaufe euch da ein Grundstück ab, ich will da aber gerne ein kleines Lädchen oder eine gewerbliche Nutzung reinbringen.
In Tübingen beim französischen Viertel sagt ja der Stadtplaner Feldkeller, es ging letzten Endes nur, weil sie ein städtebauliches Entwicklungsgebiet hatten. Dann gibt es mehr Einflussmöglichkeiten für die Kommune, wird aber nicht so häufig umgesetzt und angewendet. Warum?
Das ist ziemlich personalintensiv, so eine Maßnahme umzusetzen. Da braucht man wirklich, da muss man sich sehr, sehr kümmern. Da kann man nicht einfach nur einen Plan machen und dann sagen, jetzt wird der realisiert, sondern man muss ja in der gesamten Umsetzungszeit da wirklich dabei sein und sich intensiv kümmern. Und das ist in vielen Fällen einfach so nicht leistbar. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, ich denke jetzt mal ein bisschen laut, im Bottrop-Bereich, also wir haben ja keine großen Entwicklungsmaßnahmen mehr. Ne? Wir bewegen uns schon mit der städtebaulichen Entwicklung überwiegend im Bestand. Wie gesagt, es gibt immer Bereiche, wo noch ein bisschen was dazukommt, aber die Mehrzahl der Entwicklung ist schon im Bestand. Und wir haben eigentlich auch in der Vergangenheit immer über so Stadtumbau, soziale Stadt, also so Förderprogrammgebiete versucht, sehr integriert diese verschiedenen Ebenen, soziale Ebene und Investitionen zusammenzubringen. Haben ja jetzt sogar ein sehr, sehr großes Stadtumbaugebiet, nämlich das gesamte Innovation City Gebiet ist Stadtumbaugebiet. Das, glaube ich, da ist uns ganz gut was gelungen mit dem Land zusammen, einen so großen Teil des Stadtgebiets auch der Förderkulisse der Stadterneuerung zu öffnen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich in dem Zusammenhang jetzt erzählen?
Wegen der städtebaulichen Entwicklungsgebiete.
So, ja, genau. Und da versucht man ja auch in diesem großen Stadtumbaugebiet jetzt das Thema energetische Modernisierung, Innovation City Themen zusammenzubringen mit den sozialen und sonstigen Infrastrukturthemen, die man eben über die klassische Stadterneuerung entwickeln kann. Und das bindet, glaube ich, alles, was wir an Personal haben. Das ist ja von der Einwohnerzahl, das sind 70.000 Einwohner. Bottrop hat insgesamt knapp 117.000 Einwohner. Also es ist schon ein großer Anteil der Bottroper Bevölkerung, der da jetzt partizipiert. Und von der Fläche her ist es das größte Stadtumbaugebiet Nordrhein-Westfalens. Also es ist schon ein ziemlich großer Bereich, um den wir uns da kümmern als Stadt.
Also wir stellen schon mal fest, Planung macht Arbeit und kostet Geld. Also sagen wir hiermit, damit die Stadt Bottrop das einfach noch besser tun kann, und dann brauchen wir erstmal jetzt mehr Geld und mehr Personal. So, das ist jetzt unser Appell an die Welt.
Ja, das kann man sagen, aber man kann es auch lassen, weil es ist ja nun mal nicht beliebig vermehrbar, das Geld. Wenn das Geld beliebig vermehrbar wäre, wäre natürlich auch das Personal vermehrbar. Aber wir haben eben durch dieses Stadtumbaugebiet, aber auch durch andere Geschichten, durchaus einfach Zugänge zu Fördermitteln. Und das ist die einzige Chance, die so eine Stadt wie Bottrop im Stärkungspakt Nordrhein-Westfalen mit in der Haushaltskonsolidierung, mit einer riesigen Sparliste, die wir umsetzen müssen, ist das die einzige Chance, die wir haben, über Fördermittel Dinge zu bewegen.
Und am Geld möchte ich mal anknüpfen, auch um zu dem Thema Gewerbe überzuleiten, ja, weil wir jetzt viel über Wohnbau gesprochen haben und natürlich dieses klassische Bild, es wird eine neue Fläche ausgewiesen für entweder eine Wohnsiedlung oder für einen Gewerbepark. Ich glaube auch, dass es vielleicht deshalb etwas, worüber häufig was häufig kritisiert wird, weil es weniger Sympathien weckt, nicht? Ein neues Wohngebiet oder eine Fläche für ein tolles neues Museum. Da ist natürlich die Sympathie häufig dann schneller da, während ein neues Gewerbegebiet, jeder arbeitet zwar irgendwo, aber das Verständnis ist geringer. Und dann sagt man, Mensch, also ja, neues Gewerbegebiet muss doch nicht sein, dass man heutzutage noch ein neues Gewerbegebiet ausweist, muss doch wirklich nicht sein. Warum passiert es trotzdem? Also was mich mal interessieren würde, jetzt sagen wir mal im wahren Leben, wie geht es denn eigentlich zu, wenn, ist es so, dass wegen Geldmangel und Personalmangel die Stadt das Opfer ist von den Investoren, die dann kommen, und in dem Moment, in dem ein Investor in Bottrop aber bitteschön irgendwo Gewerbe ansiedeln möchte, werden alle ganz nervös und sagen, okay, der nächste Acker wird sofort freigemacht und wird dir zur Verfügung gestellt?
Das würde gar nicht so viel helfen, wenn wir das so machen würden, denn normalerweise kommt ein Investor und sagt, ich hätte gern 5 Hektar Fläche und ich brauche sie übermorgen. Und wenn ich erst einen Bebauungsplan machen muss, bin ich 2 bis 3 Jahre älter, und dann sagt er, ach nee, so lange habe ich nicht Zeit. Das sehen wir aber eigentlich relativ gelassen, weil die meisten haben doch so lange Zeit. Die sagen das nur nicht. Und wenn jemand wirklich Interesse hat und das wirklich was Gutes ist, was wir in der Stadt haben wollen, dann können wir mit dem auch zur Not noch ein Bebauungsplanverfahren machen, wenn es sein muss. Aber das ist gar nicht so sehr das Problem. Also es kommt ab und zu vor, dass jemand kommt und sagt, ich will eine größere Fläche, und die haben wir nicht frei, nicht da liegen und sagen, man kann so einen Bauantrag stellen. Sowas gibt es nicht. Gibt es auch, glaube ich, nicht nur in Bottrop nicht. Das gibt es auch anderswo so gut wie gar nicht. Aber da ist immer, für mich ist immer die Frage, was heißt denn Flächen neu ausweisen? Ich muss wieder auf den Flächennutzungsplan verweisen. Da sind auch einige Gewerbeflächen dargestellt in diesem Flächennutzungsplan, die noch nicht genutzt sind als Gewerbeflächen, wo wir also einen Bebauungsplan machen müssen, um sie dann nutzbar zu machen. Und da sind eine ganze Reihe Flächen dabei, wo wir inzwischen festgestellt haben, dass die Hemmnisse so groß sind, dass wir das nicht werden entwickeln können. Ein Beispiel, das Grundwasser steht so hoch, dass man, wenn man darauf bauen würde, erstens mal das Bauen sehr teuer würde und zweitens das Niederschlagswasser nicht weggeht. Also es kann nicht mehr versickern, weil das Grundwasser schon so hoch steht und man nur mit sehr viel Aufwand da einen vernünftigen Baugrund hinkriegen könnte. Und dieser Aufwand ist dann oft so hoch, dass es den Wert eines Gewerbegrundstückes übersteigen würde. Und damit ist so eine Maßnahme unrealistisch. Ne, wenn jemand für ein Gewerbegrundstück zusätzlich zu den vielleicht 50, 60 Euro, die es kostet, nochmal 100 Euro für Erschließung drauflegen muss, dann hat er ein Grundstück, was man vielleicht als Wohnbaugrundstück verkaufen könnte, aber wo ein Gewerbebetrieb nicht mehr schon den Grundstückspreis nicht mehr bezahlen könnte. Und diese Darstellung der Flächen im Flächennutzungsplan, die hat natürlich auch so eine Ermittlung hinten dran, ne, dass wir gesagt haben, wir haben so und so viele Beschäftigte in der Stadt, wir haben sehr viele Auspendler. Wir haben mal überlegt, wenn wir jetzt allen, die in Bottrop wohnen, ermöglichen wollten, in Bottrop zu arbeiten, das ist ja nur ein Rechenexempel, es gibt ja natürlich einen regen Austausch zwischen den Nachbarstädten hier, aber einfach dieses Rechenexempel mal, wie viele zusätzliche Arbeitsplätze müssten wir anbieten können und wie viel Fläche bräuchten die? Daraus ermittelt, kommt man auf eine gewisse Summe, auch da haben wir natürlich nicht die komplette, theoretisch errechnete Fläche im Flächennutzungsplan dargestellt. Aber von den Flächen, die im Moment im Flächennutzungsplan noch als Potenziale für Gewerbe dargestellt sind, sind ganz, ganz wenige dabei, wo wir sagen können, wir machen dann ganz normalen Flächennutzungsplan und in 2 Jahren kann man da drauf bauen, weil die eben eigentlich alle solche Hemmnisse haben. Entweder dieses Entwässerungsthema oder eigentumsrechtliche Sachen. Wir haben sogar einen fertigen Bebauungsplan, einen kleinen für ein Gewerbegebiet, wo so diese kleinen Handwerker, Schreiner, Schlosser mit ihren privaten, also der Betriebsleiter könnte damit wohnen. Da ist einfach die Eigentümerseite, hat Preisvorstellungen, die wieder nicht gedeckt werden können und da wird halt nicht gebaut seit 6 oder 7 Jahren. Obwohl diese Fläche baurechtlich, planungsrechtlich sofort für eine kleinteilige gewerbliche Nutzung zur Verfügung stehen würde. Also solche Hemmnisse gibt es und es gibt eigentlich keine weiteren zusätzlichen Ackerland oder sonstige Flächen, die man umwidmen könnte.
Aber die Flächen, die sozusagen, wo man sagt, das ist eigentlich schon im Flächennutzungsplan als Bauland definiert, wenn man da jetzt draufsteht, wird man diesen Acker nicht unterscheiden von einem, der es nicht ist, sondern es ist einfach ein Acker, wo man sagt, eines Tages könnt ihr bebaut werden und wenn man jetzt mal so böse ist, dann müsste man mit der Emscher Genossenschaft sprechen und sagen, Leute, macht mal was mit dem Wasserspiegel und dann werden wir sofort durch ein anderes Wassermanagement das Ausweisen weiterer Gewerbegebiete verhindern und die Zersiedelung auf natürlichem Wege sozusagen mit dem Wasser einen Zaum halten, weil dann das Wasser überall so hoch steht, dass man dann gar nicht mehr bauen kann.
Es ist ja de facto schon fast, also an vielen Stellen von Bottrop ist es schon so. Nein, also bei der Gewerbeflächenentwicklung ist unser Fokus schon auf den schon genutzten Flächen. Also wir haben ja noch ein arbeitendes Bergwerk, was durchaus einige Flächen, also das sind irgendwie in der Summe über 100 Hektar, die da an Gewerbeflächen, also für das Bergwerk jetzt an Flächen nutzen. Und das Ziel ist natürlich, auf diesen Standorten auch weiterhin gewerbliche Nutzung zu haben und Arbeitsplätze ansiedeln zu können. Aber das ist ein ziemlich aufwendiger und durchaus teurer Prozess, solche Standorte dann wieder neu zu nutzen. Da hat man mit Altlasten zu tun. Da hat man auch, das ist dann wieder so ein emissionsrechtliches Thema, traditionell gibt es oft Wohnungen ganz in der Nähe einer Zeche. Dass die Leute, die da wohnen, sind das gewohnt. Das ist eigentlich zu laut zum Wohnen, aber das ist traditionell so gewachsen und deswegen ist das so. Wenn ich jetzt aber auf den gleichen Standort neues Gewerbe hinplane, was sogar leiser ist als die heutige Zeche, kann ich das aber eigentlich nicht, weil auch etwas leiseres Gewerbe an dem Wohngebiet nicht die Richtwerte einhalten würde. Also muss dann, ne? Also das muss ich berücksichtigen. Ich kann, das geht, ne? Ich mache dann Puffer dazwischen, ich mache vielleicht einen Grünstreifen dazwischen oder ich gliedere das Gewerbegebiet, das zur Wohnnutzung hin eben nur lichtstörendes Büronutzung und ähnliches und erst von der Wohnnutzung weg dann etwas lauteres Gewerbe hin kann. Also es ist natürlich lösbar, aber es hat schon alles dann rechtlich gewisse Konsequenzen, die ich berücksichtigen muss. Es ist nicht so einfach zu sagen, da war es doch immer laut, da kann es jetzt auch weiter laut sein und jeder, der da ein Gewerbegrundstück braucht, kann sich da ansiedeln. Da muss ich durchaus gucken, was ist in der Umgebung vorhanden und wie beeinträchtige ich das zukünftig.
Muss man vielleicht den Hörern auch mal sagen, weil das ja schon eine außergewöhnliche Sache ist. Die Zeche, von der hier die Rede ist, das ist die letzte, die überhaupt noch im Ruhrgebiet aktiv sein wird, ist das richtig?
Das ist richtig. Im Moment gibt es noch 2. Die eine hier in Bottrop, Prosper Haniel, und in Mahl die Zeche Auguste Victoria. Die wird als erstes geschlossen werden und 2018, wenn nun die Steinkohlesubventionen komplett ausgelaufen sind, wird auch die Zeche in Bottrop geschlossen werden mit allen Standorten.
Ja, die letzte Zeche des Ruhrgebiets, muss man sich mal vorstellen, arbeitet noch hier und 2018 ist dann Schluss. Ja, und dann gibt es diese 100 Hektar und die Frage ist eben, was passiert dann da auf diesen Flächen? Und dann wahrscheinlich, ich ahne es schon, wenn es darum geht, was da wann wie passiert. Und wenn Sie schon sagen, das ist sehr aufwendig, diese zukünftige Nutzung dieses Geländes zu beplanen, wahrscheinlich braucht man da wieder Geld und Personen.
Ja, natürlich. Aber da arbeiten wir dran, dass wir das auch kriegen.
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme.
Ja. Und ja, also bei diesen Flächen ist es ja so, da gibt es einen ganz eindeutigen Eigentümer, ne? Die RAG, beziehungsweise RAG Montan Immobilien. Und solche Flächen gibt es ja überall in der Region, also werden auch jetzt schon, Kamp-Lintfort ist vor kurzem stillgelegt worden und andere auch vor etwas längerem Zeitraum, sodass es schon einen etwas längeren Prozess gibt, gemeinsam mit der RAG als Eigentümer und gemeinsam mit dem Land, diese Nachfolgenutzungsprozesse zu gestalten. Und es gibt jetzt seit Februar auch eine Vereinbarung zwischen den Kommunen, den Betroffenen, der RAG, dem Land, dem RVR, also Regionalverband Ruhrgebiet, der über die Regionalplanung da natürlich auch mitguckt, welche Gewerbeflächen gibt es denn und welche brauchen wir möglicherweise noch. Da wurde vereinbart, dass wir also gemeinsam das Ziel haben, gute Folgenutzungen für diese Flächen zu finden. Denn in der Vergangenheit war das schon zeitweise so, dass ein Bergwerk stillgelegt wurde und erst nach Stilllegung und nach Sanierung von Flächen, dann mussten Gebäude abgebrochen werden, die Fläche ist ja oft ein bisschen belastet mit Altlast, musste entsorgt werden und erst dann hat man überlegt oder hat man gemeinsam eben einen neuen Plan gemacht. Und ich sag mal, wenn man so im Mittel guckt, muss man schon sagen, es dauert so 10 Jahre nach Stilllegung, bis dann was Neues auf diesem Gelände passieren kann. Und wir versuchen jetzt natürlich aus diesen Erfahrungen auch ein bisschen von diesen Erfahrungen zu profitieren und arbeiten an einem Konzept, dass man diese Zeitspanne deutlich verkürzen kann. Und wir versuchen gemeinsam mit der RAG und dem Land natürlich auch, weil wir gerne Fördermittel hätten dafür, Konzepte zu machen, die stufenweise umgesetzt werden können. Und wir versuchen, wir sehen ja, wenn man aufs Luftbild guckt und wenn man übers Gelände läuft, sieht man, dass es immer so Ecken gibt auf so einem Zechengelände, die eigentlich heute schon nicht mehr gebraucht werden, die so ein bisschen zuwachsen, aber die jetzt für den eigentlichen Betrieb nicht mehr genutzt werden. Und wir versuchen, diese Ecken zu finden. Welche sind das? Wir versuchen, für die Gesamtfläche ein Konzept zu machen, was in Stufen umsetzbar ist und was sozusagen diese Ecken, die wir vorher gefunden haben, in einer ersten Stufe hat. Und wir stellen uns eben vor, dass man schon 2015, 2016 anfangen kann, diese ersten Ecken neuen Betrieben zur Verfügung zu stellen, zu verkaufen oder zu verpachten, da schon mal anzufangen und dann eben stufenweise Stück für Stück diese Flächen neu zu entwickeln, entsprechende Grünflächen natürlich mit zu berücksichtigen, die Umgebungsbebauung mit zu berücksichtigen, um dann aber eben nicht 2018 so einen Schnitt zu haben und neu anzufangen, sondern jetzt schon neu anzufangen und so einen etwas seichteren Übergang zu haben.
Also wir sitzen hier in einem Büro, in dem an der Wand ein wunderbarer, riesiger, ja, also ein Stadtplan ist falsch ausgedrückt, ein riesiges Luftbild ist, eine Aufnahme von Bottrop von oben. Und da sieht man eben, dass diese Zechengelände Prosper Haniel und Prosper Haniel 2, ja, das ist wirklich sehr zentral. Also das ist, ich meine, gut, in Ruhrgebiet ist ja alles irgendwo zentral und dezentral, weil wenn Bottrop aufhört, dann fängt halt Gladbeck an. Und also von daher nicht, aber trotzdem, das sind doch eigentlich ganz wunderbare Flächen, sehr gut. Und von daher, gut, jetzt haben Sie gesagt, da ist natürlich teilweise noch Betrieb, also es ist nicht möglich, auf alles jetzt gleich zuzugreifen. Wenn von neuen Gewerbeflächen und Ansiedlungen die Rede ist, einerseits geht es ja um die Flächen, aber mir kommt oft auch in den Sinn, die Gebäude. Es ist doch, wenn man hier auch im Ruhrgebiet mit dem Zug, mit der S-Bahn, bin jetzt ein bisschen durch die Gegend gefahren und überall sieht man dann auch riesige Hallen, Gebäude, die einfach so leer stehen und mal besser und mal nicht so gut aussehen. Und ich denke immer, Mensch, also da müssen doch auch die suchenden Gewerbetreibenden auch hier und dort was finden können an diesen großen, großen Gewerbebauten, manche ja auch wunderbar und hübsch auch und andere eben sehr schlicht, die zur Verfügung stehen. Wie sieht es damit aus? Haben Sie überhaupt einen Überblick, was in Bottrop an Gewerbegebäuden, Industriegebäuden, was da leer steht, was zur Verfügung steht, was man damit vielleicht machen könnte?
Also Bottrop ist von der Größenordnung Gott sei Dank recht überschaubar, sodass wir eigentlich relativ automatisch einen gewissen Überblick haben, wahrscheinlich nicht über jede kleine einzelne, vielleicht mal gerade leerstehende Halle, aber zumindest wenn ein bisschen größere Flächen betroffen sind, kennen wir das gut. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie schwierig das zu sein scheint, bestehende gewerbliche Gebäude für eine andere gewerbliche Nutzung umzunutzen. Also wir haben im Moment einfach als Beispiel eine Fläche, da war ein fleischverarbeitender Betrieb, eine relativ große Fläche, fast 2 Hektar groß, also für Bottrop relativ groß, fast 2 Hektar groß, steht voller Hallen unterschiedlicher Art. Und alle, die sich bisher für dieses Grundstück interessiert haben, haben gesagt, mit diesen Hallen können wir nichts anfangen. Die passen überhaupt nicht zu unseren Arbeitsabläufen, zu unseren Strukturen. Wir müssten die abbrechen und damit ist dann auch das Gespräch schon ganz schnell beendet, denn so eine erste Kostenschätzung, was das kosten würde, diese Hallen abzubrechen, lag bei 1,9 Millionen Euro. Damit übersteigt das den Grundstückswert und es kann sich keiner ans Bein binden. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber solche Fragen tauchen dann natürlich ganz schnell auf. Deswegen wünschen wir uns ja auch, dass man die Hallen weiter nutzen kann, weil eben Abbruch und Entsorgung solcher alten Gewerbehallen durchaus mal schnell so teuer ist, dass man das Grundstück, dass der Grundstückseigentümer eigentlich noch was dazugeben müsste, damit jemand das Grundstück ihm abnimmt. Obwohl diese Hallen wahrscheinlich sogar von der reinen Wertermittlung noch einen Wert, einen Substanzwert haben die ja noch. Aber es müsste sozusagen genau der gleiche Betrieb sein, der da reingeht, um das dann weiter nutzen zu können. Das scheint unglaublich schwierig zu sein. Wir hatten in einem anderen Stadtgebiet eine Halle. Das war ein Betrieb, der Fenster und Küchen produziert hat. Und auch da haben wir erst überlegt, gut, das war so ein Betrieb, der ist immer mehr gewachsen und der lag aber mitten im Wohngebiet. Also das war so eine Fläche, wo man eigentlich auch kein großes Gewerbe mehr hätte hinbringen wollen. Rein städtebaulich war das an der Stelle nicht gut, aber wir haben überlegt, kann man die Halle nicht aufteilen, mehrere kleine Betriebe, die eben weniger Lärm veranstalten, dahin zu bringen. Das wäre allein vom Brandschutz her so aufwendig geworden, weil man das dann exakt, also komplett trennen muss, die dürfen dann keine Verbindung mehr haben und das muss brandsicher sein und so. Das wäre nicht finanzierbar. Es wäre für keinen Betrieb möglich gewesen, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um dann in einer alten Halle sich neu anzusiedeln. Also da ist schon oft der Gedanke zwar naheliegend, aber wenn man dann im Detail hinguckt, was alles zu tun wäre, um es umzunutzen, findet man keinen, der bereit ist, das zu tun.
Jetzt denke ich an die Tennisspieler, die vorhin hier im Gespräch waren, ja. Nicht? Mit dem lauten Tennis. Ich denke mal, die halt in der Halle, dann hören wir sie nicht mehr. Ne? Ja. Und vielleicht bin ich auch zu sehr von Berlin geprägt, wo natürlich an jeder Ecke es so ein paar bekannte und originelle Projekte gibt, wo irgendwelche Künstler und Skater und was auch immer für Verrückte, sage ich mal, im positiven Sinne, solche Hallen umnutzen. Ist das jetzt eine Fantasie oder gibt es da einen gewissen Bereich in diesem
kreativen Milieu? Also sowas gibt es im Ruhrgebiet ja ganz, ganz viel, das bestehende Gebäude, Hallen, Zechengebäude umgenutzt sind. Also es ist eher so, dass man langsam keine Nutzung mehr weiß, die man da noch reinbringen könnte, weil eigentlich in jeder Stadt, von jedem Zechengelände irgendwo was stehen geblieben ist und umgenutzt wird. Oder in Bottrop gibt es zum Beispiel eine ehemalige Kläranlage, das Maschinenhaus einer Kläranlage, wo ein wunderbares Restaurant jetzt drin ist. Also das gibt es ja schon relativ viel. Ein Beispiel in Bottrop, ein Zechengelände, Ahrenberg-Fortsetzung, ist schon ziemlich lang stillgelegt, ist im Rahmen der internationalen Bauausstellung 89 bis 99 zu einem Gewerbegebiet umgewandelt worden. Da sind einige Zechengebäude stehen geblieben, nicht alle, aber eine ganze Reihe, unter anderem eine wunderschöne große alte Lohnhalle. Die wird für Veranstaltungen genutzt und es sind auch Büros drin, eine alte Schmiede, wo Büros drin sind, ein alter Lokschuppen, wo eine Gastronomie und Veranstaltungsprivat organisiert drin ist und auch noch ein paar einzelne Gebäude, wo eben Unternehmen reingegangen sind. Also solche Beispiele gibt es ja eine ganze Menge. Das sind, fällt mir jetzt, wo ich Ihnen das erzähle, so auf, das sind eher die etwas älteren Gebäude. Die so in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut worden sind. Das sind die, von denen wir gerade gesprochen haben, wo jeder, der sich das anguckt, sagt, nee, das kann ich so nicht gebrauchen. Also hat vielleicht auch was mit der Art zu tun, wie dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, sehr gezielt auf einen Betrieb bezogen, nicht sehr aufwendig. Es sind oft ja auch schlichte Trapezblechhallen, die jetzt auch von der Gestaltung nicht so sind, dass man sagt, das ist es mir wert, da stecke ich jetzt ein bisschen Geld rein, um es weiter nutzen zu können. Was man ja bei alten Zechengebäuden durchaus dann mal tun würde, dass man da ein bisschen mehr Geld reinsteckt. Wenn man das Nordsternparkgelände anguckt, wo die THS, jetzt Viva West, sich diese zentrale Verwaltung umgebaut hat, da stecken Summen drin. Ich glaube, da wäre jeder Neubau preiswerter gewesen, aber eben nicht so attraktiv.
Ist das wirklich immer so, dass es vom Gebäude ausgeht, dass also die Backstein, sage ich mal, Industriebauten nun wirklich flexibler anders nutzbar sind? Oder könnte das auch eine Rolle spielen, dass manches von diesen 60er, 70er Jahren uns heute einfach hässlich, schmucklos vorkommt, dass uns da so ein bisschen das Gespür für abgeht, aber dass das auch eine Zeitfrage ist und so eine ästhetische Frage?
Ja, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? Aber wenn man sich jetzt diese, ich habe jetzt gerade vor meinem inneren Auge diese Halle dieses fleischverarbeiteten Betriebs mit grünem Trapezblech verkleidet. Und
irgendwann finden wir das schön.
Mag sein. Also ich bin ja auch, ich finde auch 50er Jahre Bebauung schon sehr schön. Und da kriege ich ja auch oft noch gesagt, wieso, das ist doch total hässlich, lass uns das doch mal abbrechen und was Modernes Neues hinbauen. Ja, also für manche Gebäude aus dieser Zeit trifft das sicherlich zu, ne? Dass man sagt, naja gut, es ist jetzt nicht besonders schön, kann man auch was Neues hinbauen und in 30 Jahren wird man vielleicht sagen, war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Aber jetzt speziell bei diesen etwas größeren gewerblichen Hallen, die ich jetzt so im Hinterkopf habe, würde ich das, glaube ich, nicht so sehen. Also da ist wirklich eher die Frage, ist das von der Gliederung, von der Größenordnung, von der Struktur, eben passt das für irgendeine andere gewerbliche Nutzung oder passt es eben nicht?
Also einfacher als bei Gewerbe ist es ja vielleicht, wenn etwas leer steht bei Wohnungen, um das Thema doch nochmal anzuschneiden. Ja. Wissen Sie denn, wie es im Bereich Wohnungen aussieht? Wie viele Wohnungen sind ungenutzt leer in Bottrop?
Also Bottrop hat eine relativ niedrige Leerstandsquote von unter 2%. Das ist sogar, manche sagen, fast zu wenig, wenn man sagt, so man braucht eigentlich um die 3% Leerstandsquote, um so die standardmäßige Fluktuation auffangen zu können. Da haben wir Gott sei Dank kein Problem mit Leerstandsgeschichten. Wir haben natürlich an einzelnen Stellen, wir kennen einzelne Gebäude, von denen wir wissen, da funktioniert es nicht so gut, die stehen gerade leer. Aber in der Summe ist das relativ wenig. Das hat, denke ich, zum einen damit zu tun, dass gerade der Mietwohnungsbau in Bottrop zu ganz großen Teilen Wohnungsbaugesellschaften gehört, die sich durchaus auch intensiv kümmern um ihre Substanz und um ihre Mieterschaft eben. Also da haben wir Gott sei Dank wenig Probleme mit Leerständen. Wir haben durchaus ein Problem mit der Qualität der Wohnungen. Also wir haben durchaus einen ziemlichen Bedarf, noch einen ziemlichen Umbaubedarf, weil wir eben viel Substanz aus den 50er Jahren haben, die von den Wohnungszuschnitten, aber insbesondere auch unter der Überschrift Barrierearmut oder Barrierefreiheit eben nicht so gut sind. Da passiert einiges, auch so ein bisschen befördert durch das Innovation City Thema, weil man natürlich so einen Umbau in Richtung Barrierefreiheit auch mal gerne zusammen mit einer energetischen Sanierung macht. Wenn man schon dran geht, macht man das dann alles zusammen. Also da passiert einiges, aber da, glaube ich, gibt es auch noch einen ziemlichen Umbaubedarf.
Jetzt haben Sie vorhin beim Wohnen auch so eine theoretische Überlegung geschildert. Ja, wenn alle, die von Bottrop in die Nachbarstände immer hin, Städte hin und her pendeln, wenn die dann wirklich in Bottrop wohnen würden, holala, das ist eine enorme Zahl.
Nee, andererseits andersrum ums Arbeiten, ja. Ne? Wenn alle, die in Bottrop arbeiten, in Bottrop wohnen und zum Beispiel in Essen arbeiten, wenn die alle in Bottrop arbeiten würden, dann bräuchten wir noch einiges an zusätzlichen Arbeitsplätzen.
Und andere gehen in die andere Richtung. Ja. Ist es so ein bisschen auch, dass bei dieser ganzen Frage oder bei jeder Frage, mit der Sie hier im Stadtplanungsamt dann arbeiten, auch die Konkurrenz zu den Nachbarstädten eine Rolle spielt? Wer zahlt wo seine Steuern?
Also wer zahlt wo seine Steuern, ist natürlich eine Frage, sowohl für Gewerbe als auch für Wohnen. weil nun mal die Gesetze so sind, dass man nicht einfach sagen kann, komm, mach du mal in Essen ein schönes Gewerbegebiet, in Bottrop kann man schön wohnen und dann fahren die Leute eben nach Essen zum Arbeiten. De facto ist es ja so, findet das ja so statt, aber von den Gewerbesteuern hat dann die Stadt Bottrop nichts. Und deswegen ist natürlich von der Stadtentwicklungspolitik her immer noch auch das Ziel, möglichst Arbeitsplätze in Bottrop anzubieten oder zumindest nicht weniger, als das heute sind. Die Konkurrenz in dem Sinne, also man vergleicht sich natürlich auch gerne, um einzuschätzen, machen wir es richtig, ist das gut, wie es bei uns läuft, aber diese Konkurrenz, ich gucke nur bis zu meiner Stadtgrenze und ich will gucken, dass alles innerhalb meiner Stadtgrenze gut funktioniert und die anderen sollen mal draußen bleiben, die gibt's im Ruhrgebiet so nicht mehr. Also das hat sich doch etwas doch deutlich verändert, würde ich sagen. Es gibt insbesondere auf der Arbeitsebene, auch auf der Dezernenten-, auch auf der Oberbürgermeisterebene eigentlich eine ziemlich intensive Zusammenarbeit innerhalb des Ruhrgebiets. Am Montag fahren die Oberbürgermeister des Ruhrgebiets zusammen nach Brüssel, um über verschiedene Förderprogramme zu reden und nochmal in Brüssel zu sagen, wofür wir eben diese finanzielle Unterstützung auch in der Region brauchen. Und solche Sachen macht das Ruhrgebiet inzwischen eigentlich immer gemeinsam als Region. Unterstützt vom Regionalverband, der das begleitet. Und auch auf der Arbeitsebene. Es gibt, da ist Bottrop jetzt nicht beteiligt, aber es gibt zum Beispiel einen regionalen Flächennutzungsplan, wo 6 Städte in der Region gemeinsam einen Flächennutzungsplan machen. Und natürlich sagt man da, guck mal, da ist noch Platz für eine gewerbliche Entwicklung, dann müssen wir das in dieser Stadt nicht machen. Aber Sie haben schon recht, dieses Steuerthema hat insbesondere die Politik und natürlich auch die Kämmerer immer im Hinterkopf. Und auch da gibt es Ansätze, gemeinsame Gewerbegebiete zum Beispiel zu entwickeln, die gar nicht unbedingt gemeinsam im Sinne von Gemeindegebietsübergreifend, also sie müssen nicht immer an der Stadtgrenze rechts und links liegen, sondern die können auch in einer Stadt liegen, werden aber von mehreren Städten geplant, entwickelt, finanziert, betrieben und dann gibt es Vereinbarungen, wie auch die Gewerbesteuer aufgeteilt werden kann, aber das ist so ein Aufwand, ein organisatorischer, ein rechtlicher, ne, dass man das nicht, das sind mal Einzelprojekte, aber das kriegt man im Alltag noch nicht hin. Aber da muss man eigentlich in so einer Region wie dem Ruhrgebiet hinkommen, ne, dass das nicht mehr das Entscheidende ist.
Also die handelnden Menschen, sowohl in den Stadtplanungsämtern als auch auf der Oberbürgermeisterebene, die sind eigentlich schon weiter als das System aus Recht, Gesetz und Steuergesetzgebung.
Kann man
und
so
in dem
sagen,
Sinne ja. So müssen wir dann doch eines Tages mal mit dem Ruhrgebiet sagen, der Ruhrpott wird kommunal nochmal vereint.
Ja.
Und aber auch wir das noch erleben.
Ja, das weiß ich. Und ob das, ja, also wenn das die einzige Möglichkeit wäre, dieses System so ein bisschen aufzubrechen, dann ist das vielleicht die einzige Möglichkeit. Aber in so einer großen Region braucht man ja schon auch überschaubarere Einheiten, auch als Bewohner, Bewohnerin, mit der man sich so ein bisschen identifizieren kann und sagen, das ist mein Zuhause. Und wenn das irgendwann zu groß wird, fehlt natürlich auch was. Ne? Deswegen ist so dieses einzelne Städte und auch mal auf die einzelne Stadt gucken, hat natürlich auch damit zu tun, dass man Einheiten braucht, wo man den Überblick behalten kann und wo man sich noch zu Hause fühlen kann. Deswegen bin ich nicht so sicher, ob es wirklich eine Ruhrstadt geben muss, aber es muss irgendeine Lösung geben, dass so strukturelle Dinge eben wirklich in der Region gelöst werden können und dass nicht jede Kommune für sich tun muss.
Ja, zu Hause fühlen sollen die Menschen sich also erstmal auch in Bottrop. Und daran arbeitet unter anderem Frau Kleinheinz hier im Stadtplanungsamt in Bottrop. Also alles Gute für die Arbeit.
Vielen Dank.
Punkt.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.